Jurastudenten interessieren sich wieder für Geschichte. Sie interessieren sich nicht nur für die Geschichte des Rechts, nicht nur für die Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie, sondern auch für die Geschichte der Rechtswissenschaft. Seminare über Wandlungen im Verhältnis zwischen Rechtswissenschaft und Rechtsprechung, über die Entstehung der Wissenschaft vom öffentlichen Recht im 19. Jahrhundert oder über den Methoden- und Richtungsstreit im 20. Jahrhundert hatten früher 8 bis 12 Teilnehmer, heute sind sie voll. Das Interesse gilt der Geschichte nicht nur des Rechts, sondern des Rechts im politischen und ökonomischen Kontext, nicht nur der Philosophie, sondern der Philosophie als Antwort auf die Lagen und Konflikte der Zeit, nicht nur der Rechtswissenschaft, sondern deren die Verhältnisse stabilisierender und legitimierender Funktion. Das Interesse ist kritisch. Die Studenten haben ein waches Gespür für die politische und ökonomische Manipulierbarkeit des Rechts, für die ideologische Korrumpierbarkeit der Rechtswissenschaft und dafür, wie sich in der scheinbar heilen Rechtskultur des Kaiserreichs und der Weimarer Republik das nationalsozialistische Verderben vorbereitete. Mein Seminar zur Geschichte der Rechtswissenschaft an der Berliner Universität führte von Friedrich Karl von Savigny, dem ersten Professor für Zivilrecht, zu Uwe Jens Heuer, einem der letzten Professoren für das Staatsrecht der DDR. Die Studenten erkannten, dass Savigny zwar vom Volksgeist redete, aber den Geist der Juristen meinte, dass Georg Friedrich Puchter über den Begriffen nicht die Interessen sah, dass Friedrich Julius Stahl das monarchische über das demokratische Prinzip stellte, dass Otto von Gierkes Vorstellung von Genossenschaft und Rudolf von Gneists Vorstellung von Selbstverwaltung nicht wirklich demokratisch waren, dass Rudolf Smentz Begriff der Integration für faschistische Konnotationen offen war, dass Karl Schmidt mit dem Begriff der Großraumordnung die nationalsozialistische Kriegs- und Eroberungspolitik rechtfertigte, dass Eduard Kohlrauschs Arbeiten zum Blutschutzgesetz dieses nationalsozialistische Machwerk ernst nahmen, dass Justus Hedemann mit dem Volksgesetzbuch der Deutschen ein nationalsozialistisches Projekt verfolgte und dass Heuer in Treue zu Marx und Lenin im Recht ein Phänomen des Überbaus sah. Immer war der kritische Blick des Studenten richtig und immer war er falsch. War der Autor als reaktionär oder als interessen- und wirklichkeitsblind oder als nicht hinreichend demokratisch oder als nationalsozialistisch oder kommunistisch identifiziert, dann war er erledigt. Ein weiteres Interesse an ihm, seinen Texten und an dem historischen und systematischen Zusammenhang, in dem die Texte entstanden waren, erübrigte sich. Dass Savignys Historismus nicht nur antidemokratisch, sondern auch antietatistisch war, dass Puchter das begriffliche und konstruktive Instrumentarium der Rechtswissenschaft schärfte, dass Stahl sich mit seiner konstitutionellen Architektonik des Rechtsstaats der intellektuellen Herausforderung einer Versöhnung des Unversöhnlichen, des demokratischen und des monarchischen Prinzips stellte, dass Gierke und Gneist auch ohne die Demokratie zum Ziel zu haben, den Abschied von der Monarchie beförderten, dass viele Begriffe der 20er Jahre offen für faschistische Konnotationen waren, dass Schmidts Begriff des Großraums mehr greift als nur das nationalsozialistische Europa, dass Kohlrausch das Blutschutzgesetz mit rechtsstaatlicher Interpretation bändigen wollte, dass die Idee eines für das Volk geschriebenen, verständlichen Gesetzbuchs älter ist als Nationalsozialismus und dass Heuer das Recht als ein besonderes Phänomen des Überbaus gegenüber dessen anderen Phänomenen und gegenüber der Basis in einer gewissen Selbstständigkeit halten wollte, es interessierte die Studenten nicht. Eher interessierte sie, dass auch die Autoren, die ihnen zunächst akzeptabel erschienen, nicht ohne Fehl waren. Sie akzeptierten Georg Beseler, der als Professor für die Göttinger Sieben und als Abgeordneter in der Paulskirche für Grundrechte und Rechtsstaat eingetreten war, bis sie lernten, dass er später nationalliberal und Mitglied im preußischen Herrenhaus wurde. Das Bild Franz von Liszts, des Reformers des Strafrechts und der Kriminalpolitik, wurde dadurch getrübt, dass seine Lehre von den Verbrechertypen von den Nationalsozialisten aufgegriffen wurde. Und das Bild Martin Wolfs, von den Nationalsozialisten zuerst von der Universität und dann aus Deutschland vertrieben, dadurch, dass er die Zivilrechtswissenschaft in einer dogmatischen Stringenz betrieb, die den politischen und ökonomischen Hintergründen geringe Aufmerksamkeit schenkte. Immerhin traf Wolf kein moralischer Vorwurf. Und um das Moralische ging es den Studenten bei ihrem Urteil über die Autoren und Texte in diesem, wie in meinen anderen Seminaren zur Geschichte des Rechts und der Rechtswissenschaft, mehr als um alles andere. Reaktionär zu sein, wo andere schon liberal waren, nicht Teil der demokratischen Bewegung zu sein und nicht im Widerstand zum Nationalsozialismus oder Kommunismus zu stehen, war moralisches Versagen. Die Frage, wozu ein Jurist als Wissenschaftler wie als Praktiker moralisch verpflichtet ist, geht gewiss jeden Juristen und auch jeden Jurastudenten an. Im freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat fällt die Antwort leicht. Der Jurist schuldet dem geltenden Recht Loyalität, ob es seiner moralischen Überzeugung entspricht oder nicht. Er mag auf die Änderung des Rechts hinwirken, darf es aber nicht nach seiner Überzeugung verbiegen und verfälschen. Wenn er den Widerspruch, in dem eine Vorschrift des geltenden Rechts zu seiner Überzeugung steht, nicht ertragen und die Beschäftigung mit der Vorschrift bei seiner Tätigkeit nicht vermeiden kann, muss er sich eine andere Tätigkeit suchen. Wenn der Staat weder freiheitlich noch demokratisch noch rechtsstaatlich und erst recht, wenn er totalitär ist, fällt die Antwort schwerer. Wie viel Loyalität schuldet der Jurist einem Recht, das zwar der Gerechtigkeit widerspricht, aber Ordnung und Sicherheit gewährleistet? Darf er sich auf dieses ungerechte Recht einlassen, um den Widerspruch zur Gerechtigkeit durch seine Auslegung und seine Anwendung zu mildern? Darf er sich auf es einlassen, um es als Partisan der Gerechtigkeit zu korrigieren oder, wenn das nicht gelingt, zu sabotieren? Verliert er, wenn er sich auf ungerechtes Recht einlässt, seine Integrität? Ist die Beförderung der Gerechtigkeit den Verlust der Integrität wert? Die Frage nach der moralischen Verpflichtung des Juristen führt zu Fragen über Fragen. In den Fragen wird deutlich, dass vieles von der historischen Situation abhängt, davon, wie groß der Widerspruch des Rechts zur Gerechtigkeit ist, welche Ungerechtigkeiten der Jurist auf der einen Seite hinnehmen oder begehen muss, um auf der anderen Seite mildern, korrigieren oder sabotieren zu können, wie sich die Ungerechtigkeit, die er befördert und die er verhindert, gegeneinander verrechnen und wo der Punkt ist, an dem alles Verrechnen aufhören muss. In der Rechts- und Rechtswissenschaftsgeschichte findet sich zu diesen Fragen reiches Material. Ein Beispiel bietet Kohlrausch, der eine Entscheidung des Großen Senats des Reichsgerichts zum Blutschutzgesetz rational zu rekonstruieren versucht. Um auf der Grundlage der rationalen Rekonstruktion eine Blutschutzgesetzentscheidung eines einzelnen Senats des Reichsgerichts als zu weitgehend zu kritisieren. Eine Entscheidung des Großen Senats zu erschüttern war aussichtslos. Eine Entscheidung eines einzelnen Senats mit dem Großen Senat im Rücken anzugreifen, hatte Aussicht auf Erfolg. Ob Kohlrausch sich dem Blutschutzgesetz als Gesetz verpflichtet fühlte, ob er als Verwalter des Rechts oder als Partisan der Gerechtigkeit handelte, und ob seine Interpretation des Blutschutzgesetzes Menschen geholfen hat, ist nicht wirklich auszumachen. Vermutlich konnte er die Folgen seiner Interpretation selbst nicht ausmachen. Wie hätte er handeln sollen? Hätte er das Blutschutzgesetz anders interpretieren können? Hätte er sich mit dem Blutschutzgesetz gar nicht beschäftigen dürfen? Die Studenten sahen gar nicht das Problem. Sie meinten, wenn Kohlrausch moralische Courage gehabt hätte, hätte er das Blutschutzgesetz unter Berufung auf das Naturrecht für nichtig erklärt. Dass ein entsprechender Aufsatz unter dem Nationalsozialismus nicht einmal gedruckt worden wäre, taten sie als technisches Detail ab. Die Rechts- und Rechtswissenschaftsgeschichte bietet auch reiches Material zu den Grenzen einer Betrachtung, die das Moralische zu ihrem Dreh- und Angelpunkt macht. Wie berechtigt auch immer die moralische Forderung sein mag, Rechtswissenschaft und Rechtsprechung müssten die Wirklichkeit der Menschen und ihre Interessen sehen und ernst nehmen. Sie kann nur eine Forderung an Rechtswissenschaft und Rechtsprechung insgesamt sein und nicht bedeuten, dass jeder der Einzelne die Rechtswissenschaft nur so betreiben und sein Richteramt nur so versehen kann. Stimmigkeit, aus der die Richtigkeit der einzelnen Interpretation und einzelnen Entscheidung und die Verlässlichkeit des Rechts folgen, ist nicht minder wichtig. Rechtswissenschaft und Rechtsprechung funktionieren arbeitsteilig und sie sind durch die Bildung von Begriffen und die Konstruktion von Theorien und Systemen ebenso vorangebracht worden wie durch Verständnis für die Menschen und ihre Interessen. Historisch ging die sogenannte Begriffsjurisprudenz des 19. Jahrhunderts der sogenannten Interessenjurisprudenz des 20. Jahrhunderts voraus und musste ihr vorausgehen. Ohne sie waren die Menschen und ihre Interessen im Recht nicht zu fassen. Das ließ die Studenten ihre moralische Verurteilung der Autoren des 19. und auch noch des 20. Jahrhunderts, die den Menschen und ihren Interessen nicht gerecht wurden, ein bisschen abmildern. Aber die Autoren blieben erledigt. Auch die moralische Forderung, Rechtswissenschaft und Rechtsprechung müssten die Demokratie zu ihrer Sache machen, hat Grenzen. Gewiss ist es bewundernswert, wenn deutsche Juristen wie Karl Follen oder Gustav von Struve im 19. Jahrhundert ihrer Zeit und ihrer Welt voraus waren und Demokratie forderten. Aber sie mussten damit Ausnahmen bleiben. Der normale Jurist lebt nicht nur in seiner Zeit und in seiner Welt, sondern dient ihrer Erhaltung, wie das Recht ihrer Erhaltung dient. Unter dieser Voraussetzung war es schon eine Leistung, den Rechtsstaat, eine genossenschaftliche Verfassung der Gesellschaft und die Selbstverwaltung ihrer Gliederungen zu denken, ehe es sie gab, wie Stahl, Gierke und Gneist es taten. Im Horizont ihrer Zeit und ihrer Welt war es sogar eine moralische Leistung. Aber die Studenten waren auf der Höhe heutiger Moral und hielten nichts von moralischer Gestrigkeit. Die Studenten haben sich das nicht ausgedacht. Es wurde ihnen beigebracht. Zur mentalitätsgeschichtlichen Begleitung des rechtswissenschaftsgeschichtlichen Seminars las ich Gustav Freytags 1855 erschienenen Roman »Soll und Haben«. Er war das tausendfach gedruckte, tausendfach gelesene Hausbuch des deutschen Bürgertums und bietet Einsicht in das damalige bürgerliche Selbstverständnis. In die Gründe ausdehnen und in die Weise, in der das Bürgertum sich nach der gescheiterten Revolution von 48-49 mit den ökonomischen Herausforderungen der Moderne und mit seiner politischen Stellung in der konstitutionellen Monarchie versöhnte. Vom Glauben an Freiheit, an menschliche und bürgerliche Rechte, an eine Verfassung des Kompromisses und an Fortschritt getragen, ist der Roman zugleich bürgerlich eng. Weltläufigkeit gehörte nun einmal nicht zu den Merkmalen des deutschen Bürgertums in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann fand ich einen Band mit Studien zu Gustav Freytags kontroversem Roman, der sich nach 150 Jahren vornahm, ich zitiere, seinen historischen Ort neu zu vermessen. Der neuen Vermessung hält der Roman ebenso wenig stand, wie die Texte meines Seminars der heutigen Beurteilung durch die Studenten standhielten. Nicht, dass an die Stelle des skizzierten Interesses am Roman als mentalitätsgeschichtliches Material ein spezifisch literaturgeschichtliches Interesse träte. Das Interesse der Studien gilt ebenfalls der Mentalität des deutschen Bürgertums, aber nicht der Mentalität, wie sie damals existierte, sondern wie sie sich heute blamiert. Mit heutigem moralischen Maßstab vermessen erweisen sich freitags Judenbild, Polenbild, Frauenbild und Amerikabild als gestrig und moralisch defizitär. Wird gelegentlich gesehen, dass Freitag weder ein Antisemit noch ein Nationalist war und dass seine Bilder Spannungen und Brüche erkennen lassen, bleibt doch der Vorwurf, ich zitiere, sein Massenpublikum habe nicht entsprechend differenzieren können. Zur gleichen Zeit stieß ich auf die Rezension einer Quellenedition zur Vorgeschichte des Krieges von 70-71 von Hans-Ulrich Wehler. Dass Deutschland den Ersten und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat, wüssten wir schon lange. Endlich, Zitat, erführen wir, dass Preußen auch den Krieg von 1870-1871 ausgelöst habe. Wehler berichtet, wie Otto von Bismarck Napoleon III. Diplomatisch so in die Enge und in die Ecke trieb, dass Frankreich nur noch reagieren konnte. Zwar erklärte Frankreich Preußen den Krieg, aber die Kriegserklärung ist für Wehler angesichts der Kriegstreiberei Bismarcks eine Lappalie. Dass Bismarck Napoleon III. In eine Falle laufen ließ, hat mir schon mein Großvater auf den Spaziergängen erzählt, auf denen er mich über Geschichte belehrte. Er hatte nicht studiert und war kein Historiker, interessierte sich aber für Geschichte und hatte Bismarck gelesen. Er erzählte voller Stolz, wie Bismarck die Falle baute und wie Napoleon III. In sie hineintappte. Wie Bismarck dadurch, dass er Napoleon III. In die Rolle des Angreifers lockte, den gerechtfertigten, von Begeisterung getragenen Verteidigungskrieg führen konnte, der Deutschland einte. Er erzählte aus der Sicht der Zeit, in der diplomatische Geheimnisse, Provokationen und Komplotts moralisch legitime Elemente des Spiels um Macht, Prestige und Einfluss waren. Wehler schreibt nicht aus dieser moralischen Sicht von gestern, sondern von der Höhe heutiger Moral mit Entrüstung über geheimes Krisenmanagement, bedrohliches Wabonspiel und das Streben nach Macht. Das geht so weit, dass es schließlich Bismarcks Vorbereitung des Kriegs von 70-71 in Kontinuität zu Hitlers Vorbereitung und Eröffnung des Zweiten Weltkriegs sieht. Wehler hat diesen Zugriff auf die Geschichte, der sowohl der modernen Geschichtswissenschaft als Gesellschaftswissenschaft als auch der modernen Literaturwissenschaft eignet, programmatisch ausgewiesen. Geschichtswissenschaft soll, ich zitiere, zur Schärfung eines freieren kritischen Gemeinschaftsbewusstseins beitragen und dafür nach demjenigen Sinn fragen, den historische Aktionen unter theoretischen Gesichtspunkten von heute annehmen. Die Gesichtspunkte von heute, unter denen historische Aktionen am einfachsten und deutlichsten einen Sinn annehmen, der ein freieres kritisches Bewusstsein zu schärfen verspricht, sind die moralischen. Dieses Programm gilt nicht nur für die Wissenschaft. Dem Umgang mit Geschichte, dem die Studenten in der Wissenschaft begegnen, begegnen sie schon in der Schule. Gerade die engagierten Lehrer versuchen, ihre Schüler mit wuchtigen moralischen Verurteilungen zu Eigenständigkeit, Widerständigkeit und moralischer Courage zu erziehen. Und sie begegnen dem Insistieren auf dem gegenwärtigen moralischen Maßstab bei der Bewertung vergangenen Verhaltens im Alltag. Darf heute noch eine Straße Treitschke-Straße, ein Gymnasium Hindenburg-Gymnasium oder eine Universität Ernst-Moritz-Arndt-Universität heißen? Dürfen Karl Binding oder Elli Ney heute noch als Ehrenbürger geführt werden? Das Programm wird auf keinem historischen Feld so intensiv verfolgt wie auf dem Feld des Nationalsozialismus, in der Schule, in der Wissenschaft, im Feuilleton. Ein jüngstes Beispiel bietet die Diskussion um das Amt und die Vergangenheit. Die Verfassung, die, die ihnen zustimmen und die, die sie kritisieren, sind sich einig, dass das Auswärtige Amt bei der Entrechtung und Ermordung der Juden beteiligt war, dass es kein Hort des Widerstands war und dass seine Angehörigen sich nach 1945 deckten und halfen. Der Streit um die Frage, wie alt oder wie neu dieser Befund ist, ist eigentlich von geringem Interesse. Dass ein Ministerium in einem totalitären Staat mitspielt und nicht Widerstand leistet und dass seine Angehörigen einander im Chorgeist verbunden bleiben, kann eigentlich niemanden wundern. Der Streit, ob das Auswärtige Amt ein bisschen früher oder ein bisschen später erfuhr und akzeptierte, dass Juden nicht nur deportiert, sondern ermordet wurden, ist zwar für Historiker, aber auch nur für Historiker wichtig. Interessant ist dagegen der Streit um die moralische Bewertung des Befunds. Die Kritik von Christopher Browning bis zu Hans Mommsen vermisst bei der moralischen Bewertung, ich zitiere, eine differenziertere und nuanciertere Betrachtung der deutschen Diplomaten, die auf ihren Posten blieben und sich zwar nicht der Opposition oder dem Widerstand anschlossen, aber dennoch in vielfältiger Weise auf die mörderische Judenpolitik des Regimes reagierten. Die Kritik vermisst die Berücksichtigung der Situation, in der sich die Diplomaten befanden, ihrer Handlungsspielräume, der Möglichkeiten zum Widerstand, die sie hatten, und der Gefahren, denen sie sich dabei aussetzten. Sie vermisst auch die Sicht auf das Verhalten der Diplomaten im Kontext des Verhaltens anderer Ministerialer. Immerhin scheint der Anteil der Angehörigen des Widerstands im Auswärtigen Amt größer gewesen zu sein als in anderen Ministerien. Die Verfasser entgegnen, sie hätten keine moralischen Urteile gefällt. Sie hätten die Geschichte dieser und nur dieser Institution erforscht und dabei auf individuelles Handeln lediglich konkretisierend und illustrierend verwiesen. Ihre Kennzeichnung des Auswärtigen Amts als verbrecherische Organisation wäre demnach ein Urteil über die Institution und nicht über Personen. Aber Kapitel um Kapitel handelt die Arbeit, wie schon ihr Untertitel ankündigt, von deutschen Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik. Und in ihrer gemeinsamen Entgegnung beklagen die Verfasser, dass die nationalsozialistische Belastung deutscher Diplomaten nicht schon in den 50er Jahren eine Welle der Empörung ausgelöst hat. Man kann die Arbeit nicht lesen, ohne den Eindruck zu gewinnen, die Verfasser seien über die deutschen Diplomaten moralisch empört und sie wollten mit ihrer Darstellung moralisch empören. Von der Zeit über die Süddeutsche bis zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird denn auch, ich zitiere, die dezidiert kritische, sich um objektivierende Zurückhaltung gar nicht erst bemühende Stoßrichtung der Arbeit gerühmt und ihr entnommen. Diplomaten seien als Steinchen im Mosaik des Grauens schuldig geworden oder moralisch und historisch nicht mehr zu retten. Das waren noch zwei Zitate. Zwar argumentiert Frank Schirmacher in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zunächst, es gehe nicht um individuelles Verhalten, sondern um die Einrichtung des Auswärtigen Amtes. Der Kritik an der Darstellung der Einrichtung weiß er dann aber nur zu entgegnen, die Diplomaten hätten sich durch ihr Verhalten moralisch diskreditiert. Ähnlich argumentiert Joachim Käppner in der Süddeutschen Zeitung zunächst, es gehe um das Auswärtige Amt und daher nicht um Schuld, eine individuelle, keine kollektive Größe. Um am Ende das Versagen des Auswärtigen Amts dahin zu resümieren, die Menschen hatten eine Wahl und sie trafen die falsche. Auf die moralische Bewertung läuft die Arbeit über das Auswärtige Amt und läuft die Zustimmung zur Arbeit hinaus. Es ist eine Bewertung von der Höhe heutiger Moral. Die Forderung, die handelnden Personen im Horizont ihrer Zeit moralisch zu beurteilen, erinnert Käppner, ich zitiere nochmal, an die Reaktionen überführter SS-Todesschützen. Ulrich Herbert meint, in der Konsequenz der Forderung, die handelnden Personen im Horizont ihrer Zeit moralisch zu beurteilen, gebe es, ich zitiere, keine Verantwortlichen mehr, sondern nur noch in unterschiedlich starkem Maße Getriebene. Eine moralische Bewertung historischer Personen im Horizont ihrer Zeit kann er, nicht ein Journalist, sondern ein Historiker, sich schlicht nicht vorstellen. Sie ist auch nicht einfach und sie ist beim Dritten Reich besonders schwierig. Seit mehr als 60 Jahren wird über die 12 Jahre des Dritten Reichs geforscht, geschrieben, gelesen, werden neue Befunde erhoben und alte neu entdeckt und neu sortiert, wird analysiert und reflektiert. Es bleibt nicht aus, dass die Ergebnisse dieses Forschungs- und Reflexionsprozesses in die Köpfe der damals handelnden Personen projiziert werden. Als hätten diese damals gewusst und bedacht, was sich in mehr als 60 Jahren herausgestellt hat. Aber natürlich haben die damals handelnden Personen in den 12 Jahren nicht gewusst und bedacht, was sich heute von selbst versteht. 6 der 12 Jahre waren zwar noch Friedensjahre, aber schon eine Zeit sich jagender Ereignisse. Und in den 6 Kriegsjahren jagten und überstürzten die Ereignisse sich erst recht. Die damalige Lebenswelt war von der heutigen gesättigten Wahrnehmung der 12 Jahre weit entfernt. Es ist ein eigentümliches Paradox, in dem das Wissen über das Dritte Reich wächst, rückt die damalige Lebenswelt in immer weitere Ferne. Je mehr wir über das Dritte Reich wissen, desto weniger wissen wir darüber, wie damals gelebt und erlebt und was gedacht und gefühlt wurde. Der Abstand zwischen dem, was aus heutigem Wissen und heutiger Reflexion an damaligem Wissen und damaliger Reflexion vorausgesetzt wird, und dem, was damals tatsächlich gewusst und bedacht wurde, wird mit dem Zuwachs des heutigen Wissens größer und größer. Nicht, dass die damalige Lebenswelt nicht erforschbar wäre, aber sie ist weniger die Welt der staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen als vielmehr die Welt der sozialen Beziehungen, der Freundes- und Kollegengruppen, der Familien, der Milieus. Sie hat ihre Spuren weniger in Statistiken, Akten und offiziellen Verlautbarungen hinterlassen, als vielmehr in privaten Aufzeichnungen, Tagebüchern, Briefen, den Büchern, die damals gelesen, den Filmen, die damals gesehen, den Predigten, die damals gehört und den Vergnügungen, die damals gesucht wurden. Wie die Menschen damals gefühlt haben, lässt sich nicht ohne Einfühlung in ihre Wahrnehmungen und Empfindungen herausfinden. Und wie moralisch sie sich damals verhalten haben, nicht ohne Rücksicht darauf, welche Verhaltensmöglichkeiten und moralische Verpflichtungen sie damals gesehen haben. Mit der heutigen Außensicht die damalige Innensicht zu verbinden, ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Das Desinteresse an der damaligen Innensicht kommt auch daher, dass die Selbstzeugnisse der Kriegsgeneration oft der Rechtfertigung und Entschuldigung dienten. Es waren Legenden, Beschönigungen, Verfälschungen, die von der Nachkriegsgeneration demontiert werden mussten. Das Demontieren begegnete erheblichem Widerstand und musste mutig erkämpft werden. Das rebellische Aufbegehren der 1960er und 70er Jahre wurde dadurch auch zu einer moralischen Leistung. Dass es die Personen, deren Legenden, Beschönigungen und Verfälschungen es zu demontieren galt, nicht im Horizont ihrer Zeit und ihrer Lage sehen mochte, ist verständlich. Sie waren die Gegner. Aber heute sind sie tot. Sie leisten keinen Widerstand mehr. Sie müssen nicht mehr bekämpft werden. Ihre Legenden, Beschönigungen und Verfälschungen sind erledigt. Ihre Geschichte so zu schreiben, wie sie war, erfordert keinen Mut mehr. Der rebellische und moralische Anspruch geht ins Leere. Aber als Gestus ist er anscheinend unentbehrlich. Als sei es etwas Besonderes, das man nicht von jedem Historiker erwarten darf, betonen die Verfasser der Arbeit über das Auswärtige Amt, ihre Darstellung sei, ich zitiere, aufrichtig und ungeschönt. Es müssen Legenden her, die endlich entlarvt werden können. Die Legende vom Auswärtigen Amt als Hort des Widerstands und die vom unbelasteten, unschuldigen Neuanfang des Auswärtigen Amts nach dem Krieg. Es muss moralisch Gericht gehalten werden, mit heutigen Maßstäben über gestriges Verhalten. Vor diesem Gericht sind alle Diplomaten schuldig, die nicht Widerstand geleistet oder ihren Abschied genommen haben. Und ist Bismarck schuldig, der getrickst hat, und Freitag, der mit seinem Bild der Juden, Polen und Frauen nicht über seine Zeit hinaus war, und sind es die Rechtswissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts, die nicht so demokratisch und wirklichkeitsinteressiert und totalitarismusresistent waren, wie wir das von Rechtswissenschaftlern heute fordern. Würde ihr Verhalten im Horizont ihrer Zeit gesehen und moralisch bewertet, gäbe es keine Verantwortlichen, nur Getriebene. Das ist denunziatorisch, obwohl es niemanden auf den Scheiterhaufen, ins Lager oder ins Gefängnis bringt. Es unterwirft Personen einem Maßstab, der ihnen nicht gemäß ist, und überantwortet sie einem Gericht, das ihnen nicht gerecht wird. Das Gericht ist fest etabliert und der Maßstab wird verlässlich exekutiert. Aber das schließt Denunziation nicht aus, es ist deren Voraussetzung. Es schafft eine Kultur des Denunziatorischen, weil es den Umgang mit der Geschichte insgesamt prägt, den wissenschaftlichen wie den alltäglichen, den Umgang mit der politischen Geschichte wie mit der Literatur- und Kulturgeschichte. Es prägt sogar den Umgang mit der Gegenwart. Bei einer Bewertung historischer Personen, als lebten sie heute, bei einem Umgang mit der Geschichte, als sei sie Gegenwart, bleibt das nicht aus. Die Bewältigung der Vergangenheit erfolgte, indem die Verbrechen des Dritten Reichs aufgedeckt, die Legenden, Beschönigungen und Verfälschungen demontiert und das damalige Verhalten mit heutiger moralischer Strenge verurteilt wurde. Vergangenheitsbewältigung hat den Graben zwischen Vergangenheit und Gegenwart eingeebnet. Indem der Maßstab der Gegenwart an die Vergangenheit angelegt wurde, wurde der Entlarvungs- und Demontierungsimpuls, der sich zunächst auf die Vergangenheit richtete, auch auf die Gegenwart erstreckt. Manchmal ist die Gegenwart auch voller Vergangenheit. Die, die das Dritte Reich gestaltet haben, leben nicht mehr. Von denen, die in der DDR Karriere gemacht oder doch begonnen haben, leben viele noch. Machen sie auch im wiedervereinten Deutschland Karriere, richtet sich der Entlarvungs- und Demontierungsimpuls auf sie. Das begann mit Manfred Stolpe und Gregor Gysi und reicht bis zu Stanislaw Tillich und Jan-Hendrik Olbertz. Gewiss, wer in der DDR Karriere machte oder auch nur begann, hat nicht Widerstand geleistet, sondern mitgespielt. Aber wie? Aus welchen Gründen? Um welchen Preis und für welches Ziel? Auf Kosten anderer oder auf eigene Kosten? Es geht um Biografien, die eine differenzierte und nuancierte Betrachtung und eine moralische Bewertung im Horizont ihrer Zeit verdienen. Stattdessen wird der Blick darauf verengt, ob einer als Soldat an der Grenze eingesetzt war oder als inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit geführt wurde oder als Wissenschaftler ein ideologisch kontaminiertes Fach vertreten hat. Die Verweigerung der moralischen Beurteilung im Horizont der Zeit wird besonders augenfällig, wenn dem Wissenschaftler, der sich den damaligen Jargon nicht verweigerte, vorgeworfen wird, er müsse es entweder aus Überzeugung oder gegen seine Überzeugung getan haben und sei daher entweder ideologischer Verblendung oder der Unredlichkeit schuldig. Zwar kann, wer die administrativen oder auch gerichtlichen Überprüfungen der Wende- und Nachwendezeit bestanden hat, durch heutige Entlarvungen nicht mehr um die berufliche oder politische Stellung gebracht werden, aber er kann und soll moralisch diskreditiert werden. Auch wo die Gegenwart nicht voller Vergangenheit ist, bringt sich der Entlarvungs- und Demontierungsimpuls zur Geltung. Thilo Sarrazin, die, die sein Buch Deutschland schafft sich ab, schätzen, und die, die es ablehnen, sind sich eigentlich einig, dass in Deutschland die Integration von Zuwanderern nicht hinreichend gelungen ist, dass es bei ihnen das Problem der Bildungsferne gibt, dass die Integrationsbemühungen verstärkt und die Zuwanderungspolitik überdacht werden muss. Die falschen erbbiologischen Thesen des Buchs sind widerlegt und erledigt, anscheinend auch in den Augen des Verfassers. Der Streit, ob die polemischen Zuspitzungen des Buchs, weil Aufmerksamkeit garantierend, der Sache zuträglich sind oder weil Empörung provozierend abträglich, ist müßig. Vom Verfasser und denen, die das Buch schätzen, wird wieder eine differenzierte und nuancierte Beschäftigung mit dem Buch gefordert. Stimmen dessen Befunde? Beziehungsweise welche Befunde stimmen und welche nicht? Stimmen die theoretischen und historischen Analysen? Tragen sie die Folgerungen, die das Buch zieht? Was ist von den Zuwanderungs-, sozial- und bildungspolitischen Vorschlägen des Buchs zu halten? Taugen sie als Beitrag zur Verbesserung der Integrationsbemühungen und Zuwanderungspolitik? Man muss das Buch gar nicht schätzen, um eine solche Diskussion notwendig zu finden. Dass es millionenfach gekauft wird, zeigt das gesellschaftliche Bedürfnis nach Jahren. Statt auf eine Diskussion zielte die ablehnende Beschäftigung mit dem Buch auf seine Entlarvung. Es gehe dem Buch nicht um das, wovon es zu handeln vorgebe, sondern um das populistische Ansprechen politischer Ressentiments oder um die Propagierung einer neuen politischen Moral oder vielmehr Unmoral im Geist des Darwinismus. Es sei menschenverachtend, rassistisch und unmoralisch, so unmoralisch, dass die Empörung manchmal nur noch die Adjektive abstoßend, unappetitlich, ekelerregend finden konnte. In dieser Kultur des Denunziatorischen wachsen die Studenten intellektuell auf. In der Schule wird statt des Verständnisses des Verhaltens in der und aus der Lebenswelt des Dritten Reichs dessen moralische Bewertung mit ihnen eingeübt. In den Medien begegnen ihnen die denunziatorischen Kampagnen als Höhepunkte eines aufklärerischen und moralisch verantwortlichen Journalismus. In der Literatur zur politischen Literatur- und Kulturgeschichte finden Sie die Abwertung zeitgebundenen und begrenzten Verhaltens bereits in der Behandlung des 19. Jahrhunderts. Wie sollte Ihr Verhältnis zu Savigny, Puchta, Stahl und allen anderen anders sein, als es ist? Was denn dagegen einzuwenden sei, mag man fragen. Dagegen, dass die heutigen Studenten von der Höhe heutiger Moral nicht nur heutiges, sondern auch gestriges Verhalten beurteilen. Dass sie Menschen anderer Zeiten ebenso verantwortlich halten wie die Menschen unserer Zeit. Und dass sie niemandem erlauben, sein unmoralisches Verhalten auf die Umstände zu schieben und sich als Getriebenen zu verstehen und zu präsentieren. Ist das nicht ein couragierter, kritischer Zugriff auf die Vergangenheit, der auch Zivilcourage gegenüber den Herausforderungen der Zukunft verspricht? Aber was werden die moralischen Herausforderungen der Zukunft sein? Vermutlich werden sie anders sein als die der Vergangenheit. Vermutlich wird vor ihnen neu vermessen werden müssen, was an Anpassung erlaubt und an Widerstand geboten ist, wann Einfluss der Unrecht mildern, korrigieren oder auch sabotieren kann, mit schmutzigen Händen erkauft werden darf oder sogar muss. Und wann die persönliche Integrität oder ein absolutes moralisches Gebot alles Vermessen verbietet. Dass das Argument von der Verhütung des Schlimmeren missbraucht wurde, heißt nicht, dass es die Situation nicht gibt, in denen Schlimmeres dadurch verhütet werden kann, dass Schlimmes getan wird und in denen sich die Frage stellt, ob es zu tun ist. Dass sich Menschen mit dem Argument, sie seien Getriebene aus ihrer Verantwortung zu stehlen versuchten, heißt nicht, dass die Umstände nicht in Konflikte treiben können, in denen die richtige Entscheidung, das richtige Handeln über die Kräfte geht. Ohnehin ist getrieben und verantwortlich sein eine törichte Dichotomie. Wir werden getrieben und sind verantwortlich. Die zukünftigen Konflikte im Spannungsfeld von Verantwortungs- und Gesinnungsethik und eigenen Schwächen und Zwängen und Ängsten werden andere sein als die, die es nach 1933 gab. Schon nach 1933 waren sie komplizierter, als dass sie mit Zivilcourage zu lösen gewesen wären, und sie werden wieder komplizierter sein. Gewiss, im Rückblick scheint es immer einen Moment zu geben, in dem couragiertes moralisches Verhalten viele das Verhängnis verhindern kann. Aber wann ist der Moment? Und was, wenn nicht viele bereit sind, sondern nur wenige? Oder wenn man nicht weiß, ob auch andere bereit sind oder man alleine bleibt? Moshe Zimmermann, einer der Autoren der Arbeit über das Auswärtige Amt, wünscht sich, dass aus der Geschichte gelernt wird. Wer wünschte sich das nicht? Aber man lernt aus der Geschichte nicht, indem man auf sie blickt und über sie urteilt, als sei sie die Gegenwart. Man lernt Zivilcourage gegenüber totalitären Vereinnahmungen nicht, wenn sie präsentiert wird, als habe sie nach 1933 nicht mehr gekostet, als heute ein Aufbegehren gegenüber staatlichen oder gesellschaftlichen Institutionen kostet. Man lernt nicht, sich auch noch als Getriebener seiner Verantwortung bewusst zu sein, wenn man um das Verständnis für das Getrieben und zugleich Verantwortlichsein anderer gebracht wird. Man lernt Widerständigkeit nicht, indem man einübt, sich vom Mainstream moralische Selbstgewissheit und Gerechtigkeit tragen zu lassen. Geschichte lehrt keine Rezepte. Sie lehrt, dass alles schon anders war und dass es alles auch anders sein kann. Sie lehrt, am Anderssein der Vergangenheit einen Sinn für das zu entwickeln, was in der Gegenwart anders sein kann und in der Zukunft anders sein wird, und dafür, was in altem und neuem Gewand wiederkehrt. Sie lehrt das Leben mit Alternativen, dass Alternativen einem begegnen und man sie bewältigen muss, aber auch, dass man sie suchen und dass man sie gestalten kann. Sie lädt dazu ein, die Welt verschieden zu interpretieren, sie utopisch neu zu entwerfen und sie zu verändern. Unsere Gegenwart ist, wie manchmal geklagt wird, alternativlos. Was Politik und Kultur an Alternativen verweigern mögen, Geschichte bietet der Fantasie und Kreativität Stoff in Fülle. Erstaunlich an der Kultur des Denunziatorischen und ihrem Positivismus der Gegenwärtigkeit ist, dass sie nicht langweilen. Wieder und wieder besser sein und es besser wissen als die Vergangenheit, entlarven, was alle schon wissen, widerlegen, was niemand mehr vertritt, anklagen, was längst verurteilt ist. Was ist daran attraktiv? Der rebellische Gestus? Oder ist das Gefühl der Überlegenheit, das sich bei der Darstellung und Bewertung der Vergangenheit von der Höhe heutiger Moral einstellt, so verführerisch? Oder ist die entschlossene Einseitigkeit, die sich Differenzierungen und Nuancierungen erspart, so verlockend? Es ist ein Geflecht von Gründen, dem sich die Kultur des Denunziatorischen verdankt. Der denunziatorische Zugriff auf die Vergangenheit und auch die Gegenwart ist einfach. Moralisieren reduziert Komplexität. Die Erforschung nicht nur des äußeren, sondern auch des inneren Geschehens, die Erhebung nicht nur der markanten, sondern auch der unscheinbaren Befunde, aus denen Lebenswelten rekonstruiert werden, das Bewussthalten der Distanz, der letztlich unüberbrückbaren Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die Balance zwischen dem analytischen und theoretischen Gegenwartsblick und der Einfühlung in vergangene Mentalitäten, das moralische Urteil aus dieser Balance, es ist aufwendig. Mit heutigem moralischen Maßstab zu entlarven und zu diskreditieren, bedarf keines großen Aufwands. Dazu kommen die Gratifikation moralischer Überlegenheit und des rebellischen Gestus. Sie befriedigen die Eitelkeit. Mehr noch, sie scheinen den Makel der deutschen Vergangenheit zu tilgen, den noch die Angehörigen der dritten und vierten Generation spüren, wenn sie sich für Geschichte interessieren und ihre Identität nicht nur aus dem Leben in der Gegenwart, sondern auch aus dem Leben in der Vergangenheit bestimmen. Wird gegen die Vergangenheit rebelliert und wird sie moralisch verurteilt, dann scheint ihre Integration in die Identität zu gelingen, als Integration der Rebellion und der Verurteilung. Wie die Gründe, denen sich die Kultur des Denunziatorischen verdankt, hat sich auch das Material noch nicht erschöpft. Ein Ministerium des Dritten Reichs nach dem anderen wird historisch aufgearbeitet werden und es wird sich zeigen, dass es ein williges Instrument des Nationalsozialismus war. Bei noch einem und noch einem Industrieunternehmen wird aufgezeigt werden, dass es von Aufrüstung und Zwangsarbeit profitiert hat. Jede Stadt, jedes Gerichts, jedes Kirchen- und jedes Vereinsarchiv enthält Quellen aus dem Dritten Reich und wenn sie erhoben werden, werden sie den Weg der Ausgrenzung und Verfolgung der Juden bestätigen. Was sonst? Ohne Unterlass kann die Frage gestellt werden, was die Deutschen wussten und was sie nicht wussten. Was wussten sie, wenn sie nicht wissen wollten, was sie hätten wissen können? Nach dem Dritten Reich gibt es die DDR und die Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre, die das Erbe des Dritten Reichs nicht entschlossen genug abgeschüttelt hat. und in den 70er und 80er Jahren den Terrorismus und seine Bekämpfung. Ständig wird Gegenwart zu neuer Vergangenheit und hält dem neuen moralischen Blick einer neuen Gegenwart nicht mehr stand. Ständig wird es in der Gegenwart neue Stoffe für moralische Skandalisierungen geben. Aber wie sich bei der Kultur des Vergessens und Verdrängens und bei der Kultur des studentenbewegten und sozialdemokratischen Aufbruchs und der Kultur des in der Bonner Republik angekommen und mit ihr Zufriedenseins schließlich Überdruss eingestellt hat, wird er sich auch bei der Kultur des Denunziatorischen einstellen. Es müsste einem nicht leid um sie sein, müsste man nicht befürchten, dass sich mit ihr auch das Interesse an der Vergangenheit erledigen wird, mit der sie sich auf ihre besondere Art besonders intensiv beschäftigt. Der Überdruss an der Art der Beschäftigung wird den Gegenstand nicht verschonen. Für eine der nächsten Generationen werden die Furchtbarkeiten des Dritten Reichs nicht nur weit weg sein, sie wird der Beschäftigung mit ihnen überdrüssig sein. Im Sommer des letzten Jahres verbrachte ich einen Nachmittag und Abend mit einer Gruppe amerikanischer und deutscher Studenten. Die deutschen Studenten, die in England und Amerika Englisch gelernt hatten, zeigten den amerikanischen, den nicht deutsch sprachen und noch nie in Berlin und Deutschland gewesen waren, die Universität und die Stadt. Ich begleitete die Gruppe durch die Universität, in die Alte Nationalgalerie und ins Deutsche Historische Museum. Als letztes stand das Holocaust-Mahnmal auf dem Programm. Nachdem wir uns zwischen den Stelen verloren hatten, fanden wir uns auf der Terrasse mit Bier und Wurst und Andenkenbunden wieder, die das Mahlmal säumt. Die ersten waren durstig gewesen und hatten sich etwas zu trinken bestellt. Wir späteren setzten uns dazu. Den deutschen Studenten war das Getriebe und Gelärme auf der Terrasse, von der man auf das Mahlmal sieht, wie von der Terrasse eines Schwimmbadcafés auf Strandkörbe und Badegäste peinlich. Die amerikanischen Studenten waren über dieses Nebeneinander verwundert, aber zu höflich, als dass sie Kritik geäußert hätten. Ein Gespräch über den Eindruck, den das Mahlmal hinterlassen hatte, mochte nicht aufkommen. Bis ein deutscher Student unvermittelt sagte, mein Großvater war bei der SS. Ein anderer Student erzählte, sein Großvater sei in Afrika gefallen, eine Studentin, ihr Großvater in Russland. Ein Student erwähnte, sein Großvater habe bei der Reichsbahn gearbeitet. Die Vorfahren einer amerikanischen Studentin waren vor dem Ersten Weltkrieg aus Russland nach Amerika ausgewandert. Mit Beginn der deutschen Besatzung war der Kontakt zu den zurückgebliebenen Verwandten abgebrochen. Die Großeltern eines Studenten waren 1938 aus Würzburg nach Amerika entkommen. Ihre Eltern waren geblieben und wurden ermordet. Es war wie eine Vorstellungsrunde. Jeder Student, jede Studentin sagte ein paar Sätze über die Großeltern. Die anderen hörten aufmerksam zu. Als ein amerikanischer Student mit Witz von seinem Großvater und Urgroßvater erzählte, sie hätten in der Prohibition ihr Geld mit Schwarzbrennerei verdient, lachten sie erleichtert. Dann begann die amerikanische Studentin die deutschen Studenten zu fragen. Sie tat es interessiert, ruhig, fast sanft. Habe er seinen Großvater gut gekannt? Was wisse er über ihn? Warum sei der Großvater zur SS gegangen? Und was habe er davor gemacht? Sei er ein fanatischer Nazi gewesen? Ein Antisemit? Ein Opportunist? Was habe er im Krieg gemacht? Was habe er gewusst? Der deutsche Student blieb die meisten Antworten schuldig. Er war stolz, dass sein Vater mit dem alten Nazi gebrochen hatte. Er selbst hatte ihn nur 3-mal gesehen, das letzte Mal mit 14 Jahren. Aber dann wuchs sein Interesse am Großvater. Er wusste, dass der Großvater Bauingenieur war, dass seine Eltern katholisch waren und seine Ehe glücklich war. Warum ging so jemand zur SS? Er wusste, dass in den 1950er Jahren ein Verfahren gegen ihn eröffnet, aber eingestellt worden war. Worum war es gegangen? Er erinnerte sich, dass sein Vater von Erschießungen geredet, aber nicht gesagt hatte, was genau der Großvater getan hatte oder getan haben sollte. Der Vater habe sich wohl geschämt. Er grub in seiner Erinnerung, wie der Großvater gewesen war. Ein grimmiger alter Mann, ein freundlicher. Der Student hatte an meinem Seminar teilgenommen und ich erinnerte mich an die moralische Strenge seiner Urteile. Unter den behutsamen Fragen der amerikanischen Studentin schien sich sein Blick auf den Großvater zu wandeln. Es war, als wolle der Student erstmals wissen, wer sein Großvater eigentlich war. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorhin hattest du nicht widersprochen, als ich gesagt habe, dass wir noch Fragen sozusagen zulassen werden und es noch eine kleine Diskussion geben wird. Und deshalb würde ich jetzt gerne die Fragen oder die Möglichkeit an das Publikum geben, Fragen zu stellen. Freiburg war ja zum Teil Thema des Vortrags. Also, gibt es Fragen? Vielleicht warten Sie kurz auf das Mikro.
Danke. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann plädieren Sie dafür, vergangene Sachverhalte, wenn man die moralisch bewerten will, an dem moralischen Maßstab dieser Vergangenheit zu bewerten. Und der Grund, dass der Maßstab damals ein anderes ist, ist einfach, dass Zeit vergangen ist und der Maßstab sich verändert hat. Aber verändert sich der Maßstab nicht nur auf der Zeitlinie, sondern auch auf der Raumlinie? Und sind nicht in anderen Bereichen der Welt, auch heute in der Gegenwart, ganz andere moralische Maßstäbe aktuell? Und müssen wir dann auch nicht diese Sachverhalte, die gegenwärtigen, nach diesen Maßstäben bewerten?
Es geht ja nie um einen moralischen Maßstab. Wenn wir in die Vergangenheit gucken und wenn wir, wie ich meine, der Vergangenheit moralisch gerecht werden, dann sehen wir ja einen moralischen Kontext mit verschiedenen Positionen, verschiedenen Maßstäben und daraus erschließen wir, was an moralischem Urteil damals möglich war. Und so ist es auch, wenn wir uns heute in der Welt umgucken. Wir sind ja nun in einer vernetzten Welt und wir haben nicht nur einen moralischen Maßstab und andere Bereiche der Welt haben es auch nicht. Aber Sie haben recht, ich meine in der Tat, dass wir die Unterschiede der Kontexte in der Gegenwart ebenso ernst nehmen müssen, wie wenn wir in die Vergangenheit zurückgucken.
Ja.
Ja, meine Frage ist natürlich zu kompliziert, als dass ich alles nochmal versuche zu reflektieren, aber wenn ich das richtig verstehe, zerkleinern Sie sozusagen die Vergangenheit in Einzelschicksale. Und jetzt frage ich Sie ganz einfach, was ist die Summe aller Einzelschicksale? Also diese Grundsatzaussage, die Sie treffen, Moralisierung reduziert Komplexität, das ist ja richtig. Aber wozu ist denn Moralität überhaupt da?
Wozu?
Ja, ich meine, Sie können doch nicht alles sozusagen in Einzelschicksale auflösen. Das kann doch nicht die Lösung sein. Mir ist das nicht klar, was das Ziel Ihrer Argumentation ist. Dass Sie jetzt Leute, die Kritik an, sagen wir mal, das deutsche linke Feuilleton kritisieren, geschenkt. Aber mir ist nicht klar, worauf Sie hinaus wollen.
Es geht mir nicht darum, von den Institutionen den Blick auf die Einzelnen zu lenken oder gar nur auf die Einzelnen zu lenken. Worum es mir geht, ist, im moralischen Urteil und nicht nur im moralischen, im wissenschaftlichen Urteil, im kulturellen Urteil, den Kontext zu wahren, in dem das vergangene Geschehen sich abgespielt hat. Da sagen Sie geschenkt, Schön, das freut mich, wenn Sie das so sehen. Vielleicht sind Sie auch noch Lehrer. Dann würden Sie das auch Ihren Schülern noch so beibringen, noch schöner. In der Wirklichkeit ist es nicht geschenkt.
Ja, jetzt haben wir mehrere Meldungen, vielleicht sammeln wir jetzt mal zwei oder drei Meldungen.
Oh, das kann ich. Ist das zu schreiben?
Sie haben von dem Seminar erzählt, über die Rechtswissenschaftler und wie, ja gut, jetzt bin ich dabei, und wie verschieden die bewertet wurden. Könnten Sie sagen, ich nehme mal an, dass das nicht der Urstimulanz für Sie, für die Beschäftigung mit diesem Thema ist. Ich würde mal gerne nachfragen, was für eine Schwingung, was für ein Gefühl in Ihrem Leben, vielleicht schon von Jugend an, Sie letztlich zu diesem Thema geführt hat. Oder anders formuliert, können Sie einen Grund nennen, der Sie dazu geführt hat, sowas wie das Christentum oder sowas, ja? So in die Richtung würde ich mal fragen. Ja.
Schwingungen.
Ist das an? Ja. Mich würde interessieren, was Sie zu der Position denken, die besagt, also dass es universale Maßstäbe gibt oder universale moralische Prinzipien, anhand derer man menschliches Handeln auch überzeitlich beurteilen kann. Und andererseits, wenn man den Anspruch stellt, moralische Beurteilungen aus der Sicht der Zeit zu machen, führt das letztlich nicht zu einem moralischen Relativismus und zu moralischer Beliebigkeit?
Ja. Ja, vielen Dank für die drei Fragen. Zu meinen Schwingungen kann und will ich nichts sagen. Angeregt zur Beschäftigung mit dem Thema hat mich in der Tat das Seminar bzw. eine Reihe von Seminaren zur Wissenschaftsgeschichte, wo es immer trotz meines Bemühens ungeheuer schwierig war, den Blick des Studenten in den Kontext der Zeit hineinzunehmen. Seminare, in denen ich immer der Bereitschaft begegnete, mit wenigen Ausnahmen von der Höhe heutiger Einsicht und von der Höhe heutiger Moral mit der Vergangenheit einen kurzen Prozess zu machen. Dass die Moralisierung als Mittel der Identitätsbindung oder auch der kollektiven Kohäsion eine Rolle spielen mag, das ist ein guter Gesichtspunkt, über den ich weiter nachdenken möchte. Die Frage stellt sich, ist es wirklich so alternativenlos? Sie haben recht, die Religion tut sich da heute schwer und Sprache, Nation, Kultur tun sich auch schwer. Ist vielleicht in der Tat die Moralisierung das Identitätsbildungs- und Kollektivitätsbindungsbildung. Vielen Dank, ich werde darüber gerne nachdenken. Und universale moralische Prinzipien. Ich glaube, dass es universale moralische Prinzipien gibt. Ich denke auch, dass wir eine Entwicklung moralischer Prinzipien haben, in der heute klarer ist, was in der Vergangenheit noch nicht so klar war. Wir haben, denken Sie, den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Gleichheit. Und die Forderung nach Gleichheit heißt, gleich behandeln, es sei denn, es gibt einen überzeugenden Grund für Ungleichbehandlung. Und natürlich wandeln sich die überzeugenden Gründe dafür, wann eine Ungleichbehandlung akzeptabel ist. Und wir können feststellen, dass das Feld immer weiter wird, dass unsere Bereitschaft, überzeugende Gründe für Ungleichbehandlung anzunehmen, wenn es um das geht, was Menschenantlitz trägt, immer kleiner geworden ist. Da steckt was Universelles drin und zugleich steckt ein Moment an Veränderung und Entwicklung drin.
Ja, ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern ich möchte gerne ausdrücken, wie dankbar ich für Ihre Rede bin, für alles das, was Sie gesagt haben, worüber ich teilweise auch schon nachgedacht habe oder entsprechende Ahnungen hatte, dass das so sein könnte. Und konkret stehen einfach Erfahrungen, persönliche Erfahrungen dahinter als Lehrerin für Politik und Wirtschaft und Deutsch. In diesen Fächern hatte ich mich sehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ich fand es immer äußerst problematisch, wie das Thema Nationalsozialismus zum Beispiel in der Schule behandelt wurde, in dieser Art, wie Sie es vorhin auch gerade in dieser Phase des sozialdemokratischen Aufbruchs angeschnitten haben. Und obwohl ich vielleicht inhaltlich da durchaus übereinstimmen konnte, hatte ich immer ein Gefühl, dass damit was nicht in Ordnung ist und dass ich mich unwohl fühlte in so einer Haltung. Und mein Eindruck ist auch, dass eine Zeitung, die damals, also eine große Tageszeitung, die damals sehr populär war, das heute nicht mehr ist, unter anderem aus dieser Haltung heraus, die sie repräsentiert hat, auch vielleicht mittlerweile weniger bedeutend geworden ist. Und ich denke, dass es wirklich sehr wertvoll ist, in dieser Richtung weiter zu denken, auch zu fühlen und zu arbeiten.
Vielleicht darf ich nur ganz kurz darauf sagen, in der Zeit des sozialdemokratischen Aufbruchs in den 60er Jahren, da hat dieser moralische Zugriff auf die Vergangenheit, finde ich, sehr viel mehr Sinn gemacht. Da musste ja doch einer zum Teil etablierten Legende, Beschönigung entgegentreten werden. Also über die Zeit will ich überhaupt gar nicht richten. Ich denke, es hat sich in einer Weise verselbstständigt, die heute die innere Rechtfertigung verloren hat.
Ja, vielleicht war das jetzt auch schon die Antwort auf meine Frage. Mich hätte nämlich interessiert, inwiefern Ihre Forderung eine absolute ist. Also gilt sie nur heute oder hätten Sie das Gleiche auch schon Herbst 1945 gefordert?
Nein, das ist natürlich was ganz anderes. Das war eigentlich die Antwort.
Gut, ich bin nochmal bei den Gründen. Kann es nicht sein, dass diese Moralisierung eigentlich eine Gegentendenz ist zu einer gewissen Sachzwanglogik, die auch gerne gerade in der Gegenwart verwendet wird? Also, dass sehr viele Menschen heutzutage das Gefühl haben, nicht moralisch, sondern sehr nach, Zwängen zu leben und deswegen ihre Moral eigentlich in die Vergangenheit hinein transformieren, um sie auch selber nicht in dem Moment nutzen zu müssen? Also als es eigentlich eine Art Ablenkung ist?
Ich weiß nicht, ob ich Sie ganz verstanden habe. Sie meinen, die Moralisierung der Vergangenheit erspare sozusagen die moralische Beschäftigung mit der Gegenwart.
Ja, also dass sehr viele wenig moralisch leben und dafür die Vergangenheit umso moralischer betrachten.
Auch ich denke, die, habe es ja versucht anzudeuten, ich denke, die Neigung zur Moralisierung, die Freude an der Moralisierung, die Kultur des Denunziatorischen ergreift ja auch durchaus gegenwärtige Befunde. Also die Kampagnen, unser Journalismus ist ja doch stark ein Kampagnenjournalismus, sind ja immer wieder moralische Kampagnen. Also deswegen dieses Gegeneinander von Vergangenheit und Gegenwart leuchtet mir so nicht ein.
Ich muss offen einräumen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen. Ich hatte etwas eigentlich vom Thema etwas anderes erwartet und bin überrascht über diesen Begriff denunziatorische Vergangenheitsbewältigung. Denn wenn man den Begriff Denunziation zunächst mal nimmt, wissen wir, was es eigentlich mit anderen Dingen zu tun hat. Hier geht es eigentlich darum, dass der Begriff ja im Grunde benutzt wird, wie man mit der Vergangenheit umgeht. Ja, dieser moralische Impuls sozusagen, der rebellische Impuls, der nicht das Nicht-Betrachten der Vergangenheit aus dem Kontext. Stimme ich hundertprozentig zu, soweit. Aber es hat mich etwas überrascht, muss ich schlichtweg sagen, diesen Begriff, also ich habe ihn noch nicht gehört, denunziatorische Umgang mit der Vergangenheit. Das ist mir im Grunde genommen auch, würde ich ganz offen sagen, etwas zu eng. Die Grundthese halte ich für richtig und finde, man sollte es auch plastisch, ganz plastisch sagen. Nehmen wir ein Beispiel, was wir nach 1990 gemacht haben, ja, wie wir mit der DDR umgegangen sind, mit DDR-Bürgern umgegangen sind. Wir haben es nicht im Kontext gesehen. Ich bin massenhaft drüben gesehen, wir haben mit deutschen Richtern, Juristen zu tun gehabt und immer die schöne Frage, wie konnten Sie das machen? Wie konnten Sie, die Frage der westdeutschen Richter an die ostdeutschen, wie konntest du? Ein Musterbeispiel im Grunde genommen, ja, wo man die Zeit nicht im Kontext entsprechend einfach sieht, alles moralisch und rechthaberisch. Deshalb insofern stimme ich hundertprozentig zu, liegen wir auch völlig auf einer Linie. Aber ich muss ehrlich sagen, der Begriff hat mich ein bisschen überrascht, weil ist das wirklich die richtige Bezeichnung, wenn man ja denunziatorisch ist? Ich muss direkt nochmal im Wörterbuch nachgucken, ja, ob, wie gesagt, hier auch dieser Art ist, denn im Grunde genommen ist es ein rechthaberischer, moralisierender, den Kontext übersehender Umgang mit der Vergangenheitswelt. Hundertprozentig richtig. Ich hasse die Rebellen sozusagen der Gegenwart, ja, ja, die selbst in der Gegenwart nicht rebellisch sind, aber im Blick zurück in die Vergangenheit. Das glaube ich hundertprozentig. Aber der Begriff hat mich etwas erstaunt, ja, fast befremdet. Denn wie gesagt, ich werde sicherlich auch anderen eingegangen sein. So ein bisschen beim Thema Denunziation erwarte ich eigentlich etwas anderes. Aber vielleicht bin ich zu beschränkt und kann eine Aufklärung mir weiterhelfen.
Nein, ich freue mich einfach, dass du im Übrigen verstanden hast, was ich sagen wollte und nehme die Kritik am Begriff einfach mit und mache mir darüber Gedanken.
Dann mache ich weiter, oder?
Ja, dann machen wir erstmal hier vorne weiter.
Also ich muss sagen, dass ich mich sehr angesprochen fühle von Ihrem Vortrag, weil wir in der Schule Ihr Buch durchgenommen haben und ich auch das Gefühl habe, dass in meiner Generation schon sehr viele Leute überdrüssig sind, weil in der Schule sehr früh thematisiert wird, der Nationalsozialismus. Und dass es aber gerade für unsere Generation noch sehr aktuell ist, weil unsere Großeltern noch leben und wir ziemlich früh an die Gräueltaten herangeführt werden und gleichzeitig noch unsere Großeltern toll finden sollen und stolz sein sollen, dass sie den Krieg überlebt haben, das ist schwierig. Aber dass man, bevor jemand anderen verurteilt, auch Ansprüche an sich selbst stellen muss, zu differenzieren, das finde ich sehr, sehr richtig. Aber ich frage mich, ob man dann nicht irgendwann doch alles verstehen kann und alles relativieren kann und wo dann die Grenze ist und ob man das wirklich aushalten kann, keine Grenzen zu haben und alles zu relativieren vielleicht. Ob es deswegen schwierig ist zu differenzieren, weil man es gar nicht aushalten kann.
Also zum einen denke ich, es gilt, die Spannung auszuhalten zwischen Verstehen und Verurteilen. Zum anderen denke ich, was mir begegnet, was ich mit diesem kritisierten Begriff der Kultur des Denunziatorischen gemeint habe, da tritt die Spannung ja oft gar nicht auf. Da wird ja gar nicht versucht zu verstehen. Und deswegen gibt es die Spannung zwischen Verstehen und Urteilen nicht. Aber wo es sie gibt, denke ich, muss sie ausgehalten werden.
Aber glauben Sie, dass dann überhaupt noch verurteilt werden kann?
Bitte?
Also wird denn dann noch verurteilt bei dieser Differenzierung, die Sie fordern?
Sicher, ja.
Dankeschön.
Ja,
Mich würde Ihr Kommentar zum Demjanjuk-Prozess interessieren, sofern Sie einen haben dazu und sich dazu hier unter der Prämisse Ihres Vortrags äußern wollen.
Ich habe den Prozess nicht verfolgt. Ich habe lediglich gelesen, was am Schluss darüber berichtet wurde. Und anscheinend kann man ihm oder konnte man ihm keine Einzeltaten nachweisen, sondern es hat sich nur erwiesen, dass er ein Rädchen in dieser furchtbaren Maschinerie war. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, hätte das früher für eine Verurteilung nicht ausgereicht. Heute hat der Richter das für eine Verurteilung ausreichen lassen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das ist ja eine späte heutige Sicht, dass wir also das schon genügen lassen wollen, dass jemand ein Rädchen in der Maschine war. Und ob das ohne Nachweis individueller Taten und individueller den Taten zuordnbare Schuld für eine Verurteilung, ich finde es ein Problem.
Ich sehe im Moment keine. Doch, Sie haben Fragen. Dann machen wir jetzt vielleicht noch einen Durchgang. Wer jetzt noch Fragen, ansonsten melden und dann noch ganz in die Diskussion schließen.
Ja, also eine Frage noch. Was dürfen wir denn machen? Also es gab, was dürfen wir denn machen als Jugend heute? In den 70er Jahren war ja dieser Historikerstreit und da hat sich ja noch nicht richtig die Möglichkeit ergeben, das Ganze zu historisieren. Indem man es dann aber richtig nachvollzieht und verstehen will, historisiert man es ja dann eben doch und muss Vergleiche ziehen. Und das wurde eben in den 70er Jahren noch verboten. Denken Sie, dass man das mittlerweile machen darf oder... Würden Sie sagen, weil wir haben ein bisschen ein Problem, wie geht die Jugend damit um? Wir haben es nicht selbst erlebt. Ein bisschen kritisch muss man dann dran gehen, wenn man es noch nicht richtig einordnen darf.
Also den Historikerstreit fand ich einen bizarren Streit. Und ich fand die Position, die zum einen ja wirklich will, dass aus der Vergangenheit gelernt wird und die zugleich und zum anderen das Vergleichen verbieten will, ganz inkonsistent. Ich habe den Historikerstreit eigentlich nur was abgewinnen können unter dem Gesichtspunkt, ein Moment des Versuchs der Vergewisserung darüber, was machen wir da eigentlich. Aber diese Position fand ich bizarr.
Glauben Sie denn, dass man diese Maßstäbe, dass man die Vergangenheit nicht an der Moral der Vergangenheit messen sollte, nicht an der heutigen, denn auch bei der juristischen Beurteilung anwenden kann? Also bei der strafrechtlichen Behandlung dann des Vergangenen? Also dann bei zum Beispiel jetzt den Prozessen gegen SS-Verbrecher? Kann das da
überhaupt? Das steht sogar in der Verfassung, das ist das Rückwirkungsverbot. Das Rückwirkungsverbot ist ja eben dies, das Verbot, vergangene Taten mit einem Gesetz zu behandeln, das damals noch nicht galt. Und wir sind seit Nürnberg in einer Entwicklung, die dieses Rückwirkungsverbot reduziert. Und dort, wo es nicht mehr gilt, erledigt es sich als Problem. Aber es gibt ja immer noch weite Bereiche, in denen würde sich für uns verstehen, dass die strafrechtliche Beurteilung der Vergangenheit nur mit den Maßstäben der Vergangenheit geschehen darf.
Ja, und da habe ich noch eine letzte Frage.
Meine Frage ist, inwiefern ließe eine Nachvollziehung der damaligen Lage unseren heutigen Schuldvorwurf entfallen? Und
bitte? Inwieweit?
Inwiefern, wenn man sagt, man hat Verständnis für das, was passiert ist und man kann es nachvollziehen, inwiefern würde dann der Schuldvorwurf, den man doch heutzutage an die Zeit hat, entfallen? Und wäre das nicht für die Gesellschaft problematisch? Braucht nämlich nicht die Gesellschaft trotzdem ihre Schuldigen, wie in jeder Zeit, um den Frieden in der Gegenwart wahren zu können.
Aber das wäre ja eine ganz eigentümliche Theorie, wenn Sie sagen, es gibt die wir verstehen können, es gibt die Schuldigen. Die wir verstehen können nicht schuldig sein und die Schuldigen können wir nicht verstehen.
Nein, das ist eben die Frage. Es ist Inwiefern ist es möglich oder was würde es verändern, wenn sie für uns trotzdem schuldig bleiben? Muss nicht der Schuldvorwurf irgendwo auch relativiert werden, wenn man sagt, dass man nicht mit heutigen moralischen Vorstellungen über eine andere Zeit urteilen darf?
Also vielleicht habe ich es noch immer nicht ganz verstanden. Ich denke, wir können über vergangenes Verhalten natürlich auch urteilen. Und wir können sehen, dass Möglichkeiten, die damals bestanden, nicht ausgeschöpft wurden. Dass moralische Verständigungen, die damals erreicht waren, gebrochen und verlassen wurden. Dass getan wurde, was nicht hätte getan werden müssen. Natürlich, wenn wir über die Vergangenheit blicken, können wir auch über Vergangenheit und vergangenes Verhalten urteilen. Wichtig ist nur, dass wir es in dem Kontext unter Blick auf das, was damals die Welt, die Wirklichkeit, die Möglichkeiten, die von allen geteilten Ängste, die von allen geteilten Maßstäbe und so weiter tun.
Ich bin sehr überzeugt von meiner Analyse und Kritik insgesamt, habe aber an einem Punkt doch einen Zweifel, nämlich die Parallelisierung mit der Diskussion um Sarrazin. Da geht es doch nicht um eine Diskussion, die dem historischen Kontext Rechnung tragen soll, sondern da geht es um die Beurteilung eines Beitrags in einer gegenwärtigen Diskussion. Und steht es da nicht an der Diskussion doch auch an, sich zu überlegen, nicht nur welchen Inhalt ein Beitrag hat, sondern auch in welchem Ton, mit welchem Unterton und welchen demagogischen Gestus und mit welchen sozialen Folgen eine Diskussion geführt wird, sodass man sich auch mit dieser Frage kritisch auseinandersetzen muss und soll, dass es geradezu Aufgabe ist einer Diskussion und dass man sowas sozusagen nicht völlig neutralisiert, wenn der Beitrag selbst sich als provokanter Beitrag versteht, der gar nicht nur neutral sein wollte von Anfang an. Und ein zweiter Punkt betrifft eine Frage. Würdest du diese Perspektive, die du sehr intensiv kritisiert hast für die deutsche Diskussion, nach deinen Erfahrungen auch ähnlich in den USA sehen, wenn dort um historische Themen diskutiert wird, einerseits um amerikanisch-historische Themen wie Indianer und Ähnliches oder aber auch in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, oder ist das eher ein spezifisches Problem, was wir in der deutschen Diskussion haben?
Lass mich mit dem zweiten anfangen. Ich denke, es ist ein sehr deutsches Problem. Und in Amerika, das ja eine kleinere, eine kürzere und kleinere Geschichte hat, gibt es ja schon seit Jahrzehnten eine historische Literatur, die die Einzelschicksale, die kleinen Welten, der Bürgerkrieg in dieser Gemeinde, die Sklaverei in jener Gemeinde, also die sehr viel kleinteiliger hinschaut und deswegen sehr viel näher dran ist an den Menschen und an den Schicksalen und in den Urteilen dann auch sehr behutsam vorgeht. Und was den ersten Punkt angeht, es ist mir klar, es ist eine Gegenwartsgeschichte, die wir mit Sarrazin haben. Meine These ist, dass die Kultur des Denunziatorischen sich ja nicht auf die Vergangenheit beschränkt, nicht auf die Vergangenheit des Dritten Reichs, auch nicht auf die Vergangenheit des 19. Jahrhunderts, auch nicht auf die Vergangenheit der DDR. Da fängt aber schon an, Vergangenheit und Gegenwart sich zu berühren, sondern dass es diese Tendenz, komplexe Themen mit einem moralisch-denunziatorischen Angriff auf die Person zu erledigen, durchaus zu verzeichnen ist. Und dass es über Sarrazin auch moralisch zu urteilen gibt oder zu streiten, je nachdem, wo man steht, das ist damit ja gar nicht ausgeschlossen. Nur, ich habe die ganze Debatte nochmal in der Presse verfolgt. Es ist wirklich der Zugriff auf das moralische Urteil ist ganz rasch. Und die Beschäftigung mit dem Übrigen wird ganz rasch abgetan. Und das meine ich mit der Kultur des Denunziatorischen in der Gegenwart.